So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, eine neue Aufnahme und zwar mit der lieben Ruth Leitmeier noch einmal. Wir hatten ja vor kurzem bzw. letzte Woche Freitag schon die Story zu Ruth gehört, warum auch eben sie selber betroffen ist bzw. sie ist selber betroffen, hat sich selber zu einer OP entschieden und heute ist sie zu Gast nicht als selbst betroffen, also natürlich hat sie es immer noch, aber
ja, so schnell legt sie es nicht hin, also insofern.
Heute wollen wir mal über ihre Arbeit reden. Ich hatte ja mal ganz kurz schon angedeutet gehabt, dass sie sich natürlich in dem Bereich ein bisschen spezialisiert hat, weil es eben auch für sie was war, wo sie sich einfach mit selber befassen musste. Und da werden heute einige Themen wahrscheinlich aufgetischt werden, wo viele wahrscheinlich Fragen haben und wir versuchen die, oder die Ruth versucht die uns natürlich so gut es geht zu beantworten. Wir werden auf jeden Fall über das Thema Konfusion sprechen, was man da tun kann, wenn die nicht genehmigt wird, wie man da sich verhalten soll und auch bezüglich der Reha, was es da für Dinge gibt zum Beachten und natürlich ein ganz, ganz großes Thema. Ich denke, da werden wir wahrscheinlich auch eine zweite Folge draus machen, beziehungsweise das Ganze splitten. Bezüglich der Liposuktion, was da jetzt aktuell auch Stand der Dinge ist, worauf man achten sollte. Und ich glaube, da hat die Ruth ganz, ganz viele Informationen, die definitiv helfen werden, der einen oder anderen Person ein bisschen Klarheit in dieses ganze Mysterium zu kriegen. Es ist ja doch ziemlich viel, was man da beachten sollte. Und ja, ich würde einfach mal sagen, ja, herzlich willkommen, liebe Ruth, zum zweiten Mal.
Ja, danke schön, Tina. Ich bin gerne wieder bei dir, mit dir verbunden und natürlich hallo an die Zusehenden und so weiter. Ne? Insofern freue ich mich natürlich, wieder dabei zu sein. Du hast ja gesagt, du hast auch ein paar Fragen, also so typische Fragestellungen auch gesammelt, ne? Also die ja immer wieder vorkommen. Man hat ja oft, wenn man es angeht, wenn man so neu in die Community kommt, gell? Ja. So hoppla, ich habe ein Lipödem, ne? Dann hat man doch meistens auch ähnliche Fragestellungen, ne? Also wie und so weiter. Vielleicht nennt man da sowieso erstmal, ich weiß ja auch nicht, vielleicht gehen wir auch mal einfach mal von der Diagnose aus. Gell? Und was sind denn da so, Tina, so typische Fragestellungen, die bei dir ankommen?
Ja, also jetzt aktuell hatten wir vor kurzem eben die Frage, was mache ich, wenn mein Arzt zum Beispiel nur ein Rezept ausstellt, weil die Krankenkasse vielleicht es nicht genehmigt oder was auch immer und dann nicht bereit ist, nochmal ein Rezept auszustellen. Also es ist ja so, meines Wissens, korrigiere mich da ruhig, dass wir pro Jahr, also pro halbes Jahr besser gesagt, eine Versorgung bekommen, in vielen Fällen sogar zwei Versorgungen, je nachdem, wie kulant die Krankenkasse ist und was natürlich der Arzt auch aufs Rezept draufschreibt. Bei mir ist es natürlich durch den Sport und allem Möglichen, was ich so mache, aus hygienischen Gründen so, dass ich meist eine zweite Versorgung kriege. Viele Ärzte sind da aber nicht so in der Lage, ein Rezept richtig auszustellen, beziehungsweise die Krankenkassen lehnen oft eine zweite Kompression, eine zweite Versorgung ab. Wie verhalte ich mich jetzt als Patient, wenn A, sich der Arzt sträubt oder dann das Rezept zwar ausgestellt wird und die Krankenkasse sagt, nee, eine Versorgung im halben Jahr reicht. Was sind da meine Dinge, die ich beachten muss und was steht mir tatsächlich zu?
Ja, es ist so, also ja, gerade mit Ärzten und Rezepten, ja, das ist auch, erinnert mich an einen Artikel, den ich jüngst mal im Lymphologikum veröffentlicht habe, nämlich über das Thema Kompression. Das ist nur so gut wie die Rezeptur, ne? Das, was man bekommt. Es ist halt so, viele Ärzte, also wenn sie jetzt nicht gerade Phlebologen sind und selbst da in diesen Kreisen, oft ist wirklich nicht ganz so bekannt, wie eigentlich jetzt korrekt ich so ein Rezept ausfülle. Das gibt es tatsächlich immer noch sehr häufig, wobei man sich natürlich auch immer vor Augen führen muss, die Ärzte haben natürlich auch sehr viele Themen. Ne? Und es ist halt, ja, es ist natürlich auch trotzdem schon teilweise tricky, ne? Es ist wirklich auszufüllen. Wenn sich jetzt der Arzt sträubt, man kann ihn vielleicht auch durchaus dadurch überzeugen, indem er vielleicht erstmal, wenn man weiß, weil man hat vielleicht ein Sunny-Haus, das wo andere auch sagen vor Ort, ach, das ist recht gut, geh da mal hin und da kann man sich durchaus mal den Text nämlich abholen und sich da beraten lassen. Also das ist nämlich auch mal so eine Sache, wurde von meiner Seite und auch von Patientinnen, denen ich den Tipp gegeben habe, auch schon oft getestet. dass nämlich der Arzt da schon einen Text hat. Das ist oft eine Arbeitserleichterung da einfach. Und da hat man dann oft auch mehr entgegenkommen. Ne? Also gerade wenn das jemand ist, ein Arzt, der das war immer so ein bisschen am Rande hat, der hat vielleicht mehr Venenerkrankungen oder sonst sowas. Und da kommt vielleicht jetzt gerade so ein Patientenstamm, so der sich jetzt gerade erweitert. Und manche Ärzte wissen auch nicht, will ich das denn wirklich, ne? Weil es immer kommt da vielleicht noch das Thema Lymphdrainage. Aber das ist auch zum Beispiel ein Weg, um da einfach auch Überzeugungsarbeit zu leisten, das auch mal als Arbeitserleichterung zu sehen. Ne? Dann ist natürlich immer, und das ist natürlich schon eine Sache, können wir oft nur indirekt beeinflussen, das ist vielleicht auch noch ein wichtiges Thema, Rundstrick und Flachstrick. Ne? Also viele Ärzte sind trotzdem immer noch der Meinung, dass bei uns in Stadium 1 auch die Rundstrick genügen würde. Ja, ich hatte da aber auch vor einiger Zeit mal einen Vortrag in Plettenberg und da war auch jemand von Bad Berleburg, eine Ärztin da, und die hat sehr gut gezeigt, wie man mit der Rundstrick schön in die Adipositas hineintherapieren kann, ne, und ins Lymphödem. Also es ist wirklich schon eine Tatsache, die nicht zu vernachlässigen ist. Und ich kenne es auch manchmal passiert es ja auch, dass die Kompression abgelehnt wird oder dass der MDK sagt, naja, Rundstrick genügt doch. Ja. Nämlich, also das sind schon so Punkte, wo man sagen muss, ja, da muss man schon dagegen vorgehen, und das ist schon ein ernstes auch. Ne? Das kommt man gerade auch so als Thema oder auch damit verbunden ist. Kompression, wir haben mal so jetzt als Anspruch, als Rechtsanspruch, haben wir tatsächlich nur Anspruch auf eine Versorgung pro Halbjahr. Bei besonderem Verschleiß natürlich auch mehr. Ich denke da zum Beispiel an Erzieherinnen und so weiter, Sport und da. Aber wie gesagt, da kommt es auch sehr auf den Verbund mit dem Arzt an. Ne? Also, dass da eben die Rezeptur stimmt, umso eher wird es die Kasse auch nehmen. Wenn wir die Erstversorgung haben oder bestimmte Maßänderungen, die halt doch ein bisschen relevanter sind, da hat man natürlich auch Anspruch auf eine Wechselversorgung aus hygienischen Gründen. Und das ist ja dann.
Also sprich, wenn ich jetzt abnehmen würde, dann wäre es definitiv so, meinetwegen, ich nehme in 3 Monaten 10 Kilo ab, ja, was ja auch bei vielen Patienten so möglich ist, ja, das habe ich ja auch, erlebe ich ganz oft selber auch. Und also bei meinen Klienten, und habe ich ja auch geschafft. Also es ist jetzt keine Seltenheit. Je nachdem, in welchem Grad man natürlich steckt und wie groß das Ausmaß schon ist. Ja, aber es kommt ja oft vor. Und ich habe jetzt auch aktuell jemand, die hat bis die Kompression dann endlich da war, nochmal 3-4 Kilo abgenommen. Und die merkt jetzt schon wieder, dass es aber auch zu weit ist. Ne? Also das heißt, es ist dann so eine Ausnahmesituation und da müsste die Krankenkasse das eigentlich genehmigen. Aber was mache ich denn jetzt, wenn die dann sagen, ja nee, wir haben ja erst vor 2-3 Monaten eine Kompression bekommen, wo sind wir denn? Ja, also was steht mir dann zu, was kann ich dann machen? Also es hat ja auch nicht jeder zum Beispiel einen Rechtsschutz. Ne? Was kommen da für mich dann teilweise vielleicht auch für Dinge ja auf mich zu, wo ich dann sage, oh Gott, versuche ich jetzt irgendwie noch das halbe Jahr rumzukriegen, also dass das halbe Jahr voll ist, dass ich die nächste Versorgung kriege, oder gebe ich mir den Stress, sage ich jetzt mal, und versuche da nochmal eine Versorgung zu kriegen, weil ich abgenommen habe oder weil ich eben, wie du sagst, auch diesen Verschleiß habe über Sport, über bestimmte Berufe, wo ich halt öfters mal wechseln sollte. Ja, also wie gesagt, aus hygienischen Gründen ist ja oftmals auch das Thema. Also ich finde, wenn ich morgens Sport mache, dann muss ich halt duschen, dann muss ich die Kompression ausziehen und eine neue anziehen. Also ich finde es wirklich sau eklig.
Also das ist wichtig. Also das dürft wohl jede eklig finden. Ne? Und da, natürlich ist es auch so, man muss schon auch sehen, es ist immer gute Zusammenarbeit mit dem Arzt wichtig, ja. Also, dass man halt eben zum Beispiel, es wird die abgelehnt, dann gehe ich in Widerspruch, ne, da muss man nicht viel machen eigentlich, also außer Widerspruch einlegen, und man muss auch einfach gucken, dass man natürlich dann noch einen entsprechenden Arztbericht zum Beispiel hier bekommt. Ja. Das ist immer dann das Gute, weil da arbeiten wir ja indikationsbezogen, sprich, wir möchten ja sagen, okay, zum Beispiel wegen Umfangsveränderung, hier hat sich das so erheblich verändert, dass ich einfach eine neue Kompression brauche, und die Kompressionswirkung ist ja nicht mehr gewährleistet. Ne? Und also meistens geht es eigentlich auch durch. Ne? Da, wo oft das so der Hintergrund eher oft schwebt, gerade bei solchen Sachen, ist auch manchmal die Geschichte, dass die Kassen natürlich auch bezüglich der Hilfsmittel bestimmte Verträge abschließen. Ne? Wir bewegen uns ja immer in so Vertragsbereichen und diese Verträge, die da geschlossen werden, ja, da haben die Sanitätshäuser dann auch oft so einen Punkt, ne, da werden halt teilweise nur bestimmte Anbieter von Konfessionsware einbezogen und weil einfach da wirklich auch scharf kalkuliert wird, das muss man schon sagen, und es geht schon auch manchmal zulasten der Patientin da. Also das ist auch so ein Punkt, wo man sagen muss, also ich nenne da natürlich keine Namen, aber es gibt schon Kassen, wo das so kalkuliert wird, dass einfach eine normale Versorgung, so wie wir es jetzt verstehen, da wird es dann schwierig, ja, auch vom Anbieter her, ne? Also vom Hersteller. Ja. Das sind halt auch so Punkte, wo wir Patientinnen, muss man auch sagen, da brauchen wir Patientinnen auch eine Positionierung, ne? Gesundheitspolitisch. Das muss man schon alles sagen. Also dann läuft das auch besser. Ne? Darum finde ich das auch ganz gut, was ich da so in letzter Zeit beobachte. Und das, man sieht ja, das sind auch solche Themen wie eine einfache Kompressionsversorgung. Also da geht es schon weiter. Ne? Dass
ja,
Erkrankung kennt und dass wir auch verstehen, unsere Interessen zu vertreten. Ne? Also gerade, wie gesagt, mit solchen Verträgen, die da geschlossen werden zwischen Kassen und eben den Hilfsmittelversorgern, sprich den Sanitätshäusern, naja, also da liegt schon auch meines Erachtens einiges im Argen. Ne?
Aber also es ist so ein komplettes Zusammenspiel zwischen Arzt, dem Patient, dem Sanitätshaus, irgendwo auch ein Stück weit der Hersteller, der damit seine Finger drin hat. Und was mache ich jetzt zum Beispiel, wenn ich eigentlich weiß, meine Krankenkasse würde es genehmigen, aber der Arzt sagt, nee, ich stelle dir kein zweites Rezept aus. Also ich habe ganz, ganz viele, die finden einfach keinen Facharzt, ja, weil da hast du halt einfach auch immense Wartezeiten. Das ist utopisch teilweise. Die gehen dann zum Hausarzt und der sagt dann, ja, nee, ich schreibe dir ein Rezept auf, also das muss ja irgendwie reichen, ja. So nach dem Motto, ich bin ja eigentlich gar nicht dafür zuständig, aber ich mache eins, aber zweites kriegst du
nicht. Ja gut, wobei man beim Hausarzt ja durchaus auch klar machen kann, also es belastet ja nicht sein Budget. Und wenn er wenigstens mal einen Arztbericht hat von einem Facharzt, und den haben wir ja dann meistens irgendwo, sollte man auch gucken, wenn man das erste Mal hingeht, ach bitte schreiben Sie mal doch einen Arztbericht. Ne? Also es sind vielleicht nur die Privatpatientinnen gewöhnt, aber man selber soll das auch als Kassenpatientin verlangen, weil wir haben da eigentlich auch das Recht darauf, dass wir einen Arztbericht bekommen. Einfach, dass hier eben auch für uns selber natürlich eine Dokumentation da ist. Ich habe die Erkrankung. Ne? Also das ist schon ein Patientenrecht auch. Und wenn man einen Arztbericht hat, den kann man ja auch dem Hausarzt vorlegen und sagen, Mensch, lieber Hausarzt, hör doch her. Ich habe hier den Arztbericht. Es belastet nicht dein Budget. Das ist vielleicht auch immer ganz wichtig zu wissen. Und du kannst es verordnen. Ne? Und wenn man da dann noch die richtige Formulierung hat, zum Beispiel, ich war beim Sunnyhaus, schauen Sie mal her, die haben das und das dann hingeschrieben. Also ich glaube eigentlich, gut, muss ich ganz ehrlich sagen, also wenn man da jetzt den Hausarzt nicht überzeugen kann, dann sollte man sich überlegen, ob man vielleicht nicht wirklich einen Hausarzt wechselt, weil also sind schon schlagende Argumente, um da vorzugehen. Ja,
also, also zusammengefasst gesagt, wie gesagt, ist es so ein bisschen ein komplett ein Zusammenspiel von allen Beteiligten. Ja. Aber es ist jetzt nicht so, also es belastet das Budget nicht vom Arzt. Der Arzt, wenn er weiß, was er auszufüllen hat, ist wahrscheinlich noch mega, mega dankbar dafür. Also ich mache das tatsächlich auch so, wenn ich irgendwas verändert haben will oder merke, okay, da oder da ist nicht ganz so prickelnd, dass ich ins Sanitätshaus gehe, so habe ich es bisher auch gemacht, wenn ich eine Veränderung wollte, gefragt habe, hey, was muss denn da draufstehen, könnt ihr mir das irgendwie per E-Mail schicken oder mir einfach irgendwie einen Auszug von dem Rezept machen, wo Name von einem anderen Patienten einfach geschwärzt ist, dass ich weiß, okay, so und so, lieber Arzt, brauche ich das Rezept, dann sind wir da, glaube ich, auf
genau,
der
richtig. Seite. Genau, richtig. Da sind wir natürlich auch weiter, gell, klar. Und es ist natürlich auch so, klar, man muss sich auch immer fragen, wir haben auch, glaube ich, über 300 Krankenkassen. Also wenn man jetzt bei seiner eigenen Kasse wirklich eine sehr rigide Praxis beobachtet, ne, und das mal längere Zeit, das sollte man natürlich jetzt nicht gleich, wenn das einmal passiert, aber da sollte man sich schon auch überlegen, ob man nicht halt mal die Kasse wechselt und mal guckt, ob es bei einer anderen besser ist. Ne. Also muss man auch dazu sagen. Ja, ja. Also, und da, wie du siehst, Tina, das ist auch wirklich sehr eine Geschichte von der Patientencompliance, von der sogenannten, wie man immer so schön sagt, und auch darum sind zum Beispiel die Selbsthilfegruppen auch so wichtig, dass man bestimmte Dinge weiß. Ja, ja. Also wenn man sie nicht weiß, naja, dann lässt man sich halt, was weiß ich was, die Story vom Pferd erzählen, ne, und glaubt es halt und man steht halt dann einfach schlecht da. Ja, und da muss man sich wirklich auch aufrappeln und sich sagen, okay, gehört ja auch dazu, die Krankheit zu akzeptieren und zu sagen, okay, ich mache da das Beste draus und ich will meine Kompression auch tragen, wenn ich das schon bekomme, ne, weil das eigentlich ist ja selbstverständlich, das muss man ja auch einmal sehen, weil solche Kompressionen zweiteilig, die kosten ja oft ein Tausender. Privatpatientinnen wissen das oft, weil sie ja die Rechnung sehen, als Kassenpatientin sieht ja das meistens nicht so. Und es ist ja auch nicht so selbstverständlich auch. Ne? Also wenn man, schauen wir nach Italien, da kennt man das Thema eigentlich gar nicht. Ne? Die müssen ja alles selber kaufen.
Ja.
Ja, wie gesagt, das muss man schon auch so sehen. Ne? Also, dass man auch die Überzeugungsarbeit leistet. Ich möchte auch die Kompression tragen und ich möchte auch, dass meine Erkrankung dadurch halt zumindest so verbessert wird, dass meine Schmerzen weg sind oder dass ich einfach einen besseren Halt habe und so weiter. Ne? Und
genau.
Darum muss man sich einfach auch ein bisschen damit auseinandersetzen. Das ist halt einfach, das ist aber auch nicht uninteressant. Ich meine, und man muss ja auch so sehen, also die Strümpfe, wo es heute Frage gibt, naja, also ich meine, viele Venenpatientinnen sind da neidisch drauf, weil es oft da nicht immer so schöne Farben gibt und wie in der Flachen.
Ja, ja. Also wir brauchen uns auf jeden Fall nicht verstecken mit der Kompression aus, weil die es mittlerweile gibt, definitiv, bin ich auch voll deiner Meinung.
Nein, absolut nicht. Ja, das ist so schön, was es alles gibt. Ne? Und,
insofern, ich habe die jetzt leider nicht an, aber ich habe vor kurzem eine mit Swarovski-Steinen bekommen und es sieht so elegant aus.
Richtig, und, richtig.
Da soll man, da muss man leider natürlich auch sich eine gewisse Zeit geben, um die richtige passende Kompression zu finden. Ist halt so, ne?
Ja, natürlich. Aber wie gesagt, das ist auch durchaus eine spannende Geschichte. Und ich persönlich muss ich auch sagen, vielleicht animiert es doch die eine oder andere. Ich freue mich immer wieder an den verschiedenen Farben. Ne? Jetzt ist zum Beispiel auch mal eine mit Swarovski-Steinchen geplant. Als nächstes, weil wir gerade so beim Schema sind.
Cool.
Und wie gesagt, also man kann sich einfach, auch wenn man manchmal Sachen hat, die nicht jeder haben will, ne? So wie es Lipidem. Aber das heißt nicht, dass man sich da eben so zurückzieht. Und man muss einfach gucken, dass man das Beste draus macht. Und da wird man auch einfach seelisch viel besser mit vielen Sachen.
Genau. Ja. Ich denke, zum Thema Kompression haben wir da jetzt, glaube ich, genug gesagt. Wie sieht es aus mit der Lymphdrainage? Ich meine, die Kompression ist ja das eine, was das Konservative ist. Was muss ich tun, beziehungsweise wie muss ich reagieren, um regelmäßig Lymphdrainage zu bekommen? Oftmals ist es ja so, also ich habe das jahrelang im Ausnahmeregelfall bekommen, also sprich, dass man wirklich über einen längeren Zeitraum
Richtig, also eine Verordnung außerhalb des Regelfalls, denke ich ja mal so, ne? Insofern, ja. Wir haben ja so die Grundsituation, dass man auch, man muss ja erstmal gucken, okay, was liegt denn vor? Ne? Haben wir ein reines Lipidem ohne größeren Lymphanteil. Was sagt da die Diagnostik vom Arzt? Der gut, wobei es in letzter Zeit auch ein bisschen umstritten ist. Ich weiß, inwiefern die Lymphdrainage da nützlich ist. Gut, das ist aber so eine medizinische Diskussion, die uns jetzt vielleicht nicht ganz so berühren sollte. Rein rechtlich gesehen ist es so, wir haben entweder haben wir den Fall, dass eine gelistete Diagnose vorliegt, ne, also sprich mit Lymphödemanteil ab Lymphödem Stadium 2, hat man generell Anspruch eben auf regelmäßige Lymphdrainage auch über, also weil da ein längerfristiger Heilmittelbedarf da ist und da muss auch kein Antrag gestellt werden. Ne? Also das ist wirklich so, dass man da eben eine gelistete Diagnose hat, die eben dieser Heilmittelrichtlinie unterfällt, dieser Anlage und da ist es in der Zwischenzeit recht unproblematisch. Auch das war schon mal ganz anders, ne? Also da war schon erheblich problematisch auch. Ne? Dann gibt es natürlich auch den Fall, man könnte jetzt auch sagen, zum Beispiel bei Stadium 3, dass man sagt, es liegt eine funktionell ähnliche Beeinträchtigung vor. Ne? Da kommt es auch wieder auf gute Befundstützung an. Also man sieht, Dreh- und Angelpunkt sind oft auch die Ärzte, dass das halt auch funktioniert vom Zusammenarbeiten. Ja. Auch da wäre kein Antrag erforderlich. Ne? Also man sagt aber dann oft, na okay, das muss man vorher klären, weil es nicht so eindeutig ist, weil es natürlich empfehlenswert, dass man sich mit der Krankenkasse ins Benehmen setzt. Ne? So, dann haben wir die anderen Geschichten, okay, die jetzt da rausfallen. Da läuft es ja so, man hat zum Beispiel, wenn man jetzt die Diagnose erhält, schaut man auch na, mit der Lymphdrainage, man macht eine Erstverordnung und dann eine Folgeverordnung. Das ist ja das, was im Regelfall drinnen ist, ja, was auch insofern aber budgetbelastend ist. Ne? Das ist das, was oft viele Ärzte dann umtreibt, ne, wenn man im Budget. Ja, ja. Und der Regelfall umfasst jetzt da 12 Anwendungen, ne? 12 Lymphdrainagen und eigentlich muss man dann wieder 3 Monate aussetzen. Ja? Das ist halt so das, was im Regelfall drinnen ist. Dann kann man natürlich darüber hinausgehen, weil man sagt, naja, okay, das ist insofern halt nicht ausreichend, also mache ich eine Verordnung außerhalb des Regelfalls. Hier ist natürlich auch wieder begründungstechnisch sehr gut zu arbeiten seitens des Arztes. Aber es ist, wie immer zu beachten, es ist budgetbelastend. Ne? Und das ist halt, viele Ärzte haben da schon ein bisschen Manschetten, weil es ist leider schon so, ja, da gibt es schon Fälle, ne, wo dann im Nachgang mit der Wirtschaftlichkeitsprüfung beziehungsweise, wenn die halt ihre Arzthonorare dann abrechnen, ja, bei der Kassenärztlichen, dann wird es nicht anerkannt. Ne? Und dann bleibst du halt auf einem bestimmten Betrag sitzen. Ja? Mhm. Das ist, daher kommt auch oft diese Abwehrhaltung, wobei man vieles auch durch eine Entwicklung erreichen kann. Aber wie gesagt, also viele scheuen halt dann das Risiko auch. Ne?
Ja. Ja, ja, ja. Und wie muss ich mich dann verhalten, wenn ich jetzt sage, okay, mir tut es, also klar, bei vielen ist es ja so, dass es gut tut. Ich habe es auch jahrelang bekommen, habe dann durchs Abnehmen einfach auch gemerkt, okay, irgendwie bringt es mir nicht mehr so viel. Habe dann nochmal eine Zweitmeinung bei einem anderen Arzt geholt, auch bei einem Facharzt geholt. Und der sagte dann, also, sie haben so minimal, wirklich ganz, ganz minimal Lymphödem, sodass sie eigentlich mit Bewegung und mit regelmäßigem Tragen der Kompression wahrscheinlich ganz gut zurechtkommen und habe das dann jetzt wirklich tatsächlich mal für ein Jahr probiert, war dann auch nochmal zur Kontrolle bei ihm, weil er mich nochmal sehen wollte und es hat sich wirklich nichts verändert. Also er sagte, die Zeit, die ich da zur Lymphdrainage gehe und diesen Aufwand, natürlich ist es halt auch immer mega Stress für viele, ja, krieg mal erst überhaupt einen Termin, dann musst du gucken, wie kriegst du es mit der Arbeit unter.
Richtig, ja,
also es ist ja wirklich nicht so, dass man sagt, ah, schön, cool, ich lege mich da jetzt hin und alles ist gut. Viele haben es dann ja auch nicht nur einmal in der Woche, sondern tatsächlich zweimal.
Ja.
Also so war es bei mir tatsächlich auch am Anfang. Und es ist für mich schon so, dass ich sage, ich bin jetzt aktuell ganz froh, dass ich es nicht mehr brauche, weil ich einfach versuche, mit Sport, mit Bewegung, immer in Kompression natürlich, das Ganze ein bisschen in Schach zu halten.
Ja gut, es ist ja auch immer so. Ich meine, natürlich gibt es diese Unterscheidung mit den Diagnosen auch nicht völlig ohne Grund. Ne? Man muss auch immer schauen. Also man sollte es nicht gleich, wenn das der Arzt sagt, man ist vielleicht jetzt ein bisschen neu mit dem Thema, wenn es der Arzt sagt, nee, eigentlich Lymphdrainage, also eigentlich wäre es jetzt nicht unbedingt nötig, also vielleicht nicht gleich in Panik geraten. Ne? Also, weil das beobachte ich auch manchmal, dass da dann wirklich sehr viel Panik herrscht. Man muss natürlich schon auch schauen, okay, brauche ich das denn wirklich? Ne? Und erst dann hat man wieder den Punkt, wo man jetzt natürlich schauen müsste, okay, da muss ich dann Überzeugungsarbeit leisten. Ne? Ich weiß schon, das ist immer ein bisschen so ein Thema, weil man natürlich auch die freie ärztliche Einschätzung hat. Ja? Es ist nicht so einfach, ja. Muss man ganz ehrlich sagen. Aber man muss natürlich auch selber auch ein bisschen rumprobieren, weil manche haben natürlich auch wieder das Thema, dass sie dann zum Beispiel mit Aqua-Jogging, Aqua-Cycling und was weiß ich, was da alles gibt, da wo man tatsächlich senkrecht den Wasserdruck nutzen kann, dass man da dann auch sehr gute Ergebnisse erzielt. Ne? Und da sollte man vielleicht auch dran denken, also vielleicht nicht so mit dem Dings, boah, jetzt kriege ich keine Lymphdrainage, sondern eigentlich eher vielleicht ein bisschen positiver sehen, weil wir haben nach dieser S1-Leitlinie ist es für uns ja auch mit der Bewegung einfach immer sehr vorteilhaft. Ne? Einfach weil unser System gut angeregt wird, also über die reine sportliche Betätigung hinaus und mit Wasserdruck arbeiten, ist eh immer ganz gut. Also das muss man vielleicht eher positiv sehen, dass man sagt, naja, die Zeit, wo ich für die Lymphdrainage jetzt hätte verwenden müssen, klar ist es sehr gut und so weiter, aber die habe ich trotzdem für sportliche Betätigung wieder. Ne? Also man soll da, wie soll ich sagen, also nicht gleich in Panik geraten, finde ich. Ne? Dass man und erst dann, wenn man feststellt, nee, also irgendwie, das ist trotzdem nicht so gut, sollte man schon schauen, dass man den Arzt mal dazu bewegt, sagt, da müssen wir schon nochmal drüber sprechen. Ne? Und also, sagen wir, ein normaler Arzt ist solchen Argumentationen schon mal zugänglich. Ne? Ja, wir haben aber natürlich, muss man auch sehen, versorgungstechnisch von der Versorgungslage haben wir schon von Fachärzten einen gewissen Mangel. Wir merken das ja auch an anderen Orten und Stelle. Man sagt zwar dann häufig, boah, wir haben ja einen totalen Facharztüberschuss. Also ich weiß ja nicht, ich merke jetzt nicht so viel davon.
Ich auch nicht.
Also mal ganz ehrlich, nicht wirklich. Ne? Und ich finde also schon bei den Blumen und auch ist es schon so, dass wir da nicht unbedingt ein riesiges Überangebot haben. Und jetzt ist es natürlich die letzten Jahre so, dass das Bewusstsein für die Erkrankung gestiegen ist. So, und was passiert natürlich? Da kommen natürlich schon mehr Patientinnen rein in einem Gebiet, das medizinisch bisher nicht so riesig repräsentiert war. Ne? Also dann ist eigentlich ganz klar, was passiert. Ne? Die Nachfrage übersteigt das Angebot. Ne? Und das ist halt erst, da gibt es immer ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Sand im Getriebe. Ne? Das ist ganz normal.
Also was ich halt auch immer wieder feststelle, es gibt Fachärzte und es gibt Fachärzte. Also da muss man auch nochmal ganz klar unterscheiden. Ich höre immer wieder so Dinge wie von wegen, ja, wir haben jetzt Stadium 1, sie werden definitiv im Stadium 3 landen und so Geschichten, ja, wo ich mir denke, und das äußert ein Facharzt an eine Patientin hin, die dann weggeht diesen Termin verlässt und erstmal in Tränen ausbricht und die Welt nicht mehr versteht.
Richtig. Und das genau das ist nämlich so ein Punkt, wo ich sagen muss, ja, man muss da schon ein bisschen mit Bedacht vorgehen und behutsam sein. Ne? Weil jetzt nehmen wir mal eine ganz andere Erkrankung, die wirklich weitaus ernster ist wie unsere, aber vielleicht mal so als Beispiel. Ne? Ja, jetzt erhalte ich die Diagnose Krebs. Es gibt aber verschiedene Arten von Krebs, sehr viele verschiedene mit sehr vielen unterschiedlichen Behandlungsmethoden, Herangehensweisen. Ne? Und nicht jeder Krebs ist gleich tödlich. Ja. Wenn das jetzt aber natürlich so plakativ dasteht, boah, du hast Krebs, ne? Dann hat man natürlich totale Panik. Ne? Und also es sind völlig unterschiedliche Schienen, aber man kann es natürlich auch bei anderen Erkrankungen so vorstellen, je nachdem, wie es auch dargestellt wird. Ne?
Ja.
So von der Herangehensweise her. Und natürlich, wenn ein Einzelstadium hört, ja, das wird in jedem Fall Stadium 3 und das wird in jedem Fall total schwer und so weiter und so weiter. Ja, naja, das ist schon sehr fragwürdig. Ne?
Also ich bin auch der Meinung, da müsste definitiv auch bei den Ärzten noch ein bisschen mehr Aufklärung folgen. Und wie gesagt, bei der Lymphdrainage selber, ich glaube, man sollte teilweise auch dann wirklich selber so fair sein. Ich habe das ja auch jahrelang nicht geglaubt, habe dann eben eine Zweitmeinung geholt, weil meine Angiologin auch gemeint hat, sie weiß es so recht, ob mir das überhaupt noch viel bringt, weil sie hat mich ja jahrelang betreut und sieht da jetzt nicht wirklich, dass sich was verschlechtert. Und dann habe ich mich dann eben überreden lassen, habe gesagt, okay, ich gehe nochmal zu einem anderen Arzt, der vielleicht noch mehr damit zu tun hat. Und der meinte dann auch, also die Zeit, die kann ich mir sparen. Ich soll doch bitte gucken, dass ich so weitermache. Fand das ganz klasse, was ich eben auch abgenommen habe. Und ich muss sagen, ich habe es bis jetzt nicht bereut. Ich vermisse es auch nicht, weil es ist natürlich schon auch so, man liegt da eine Stunde auf der Liege.
Ja,
manchmal weiß man gar nicht, was soll man jetzt mit der Praxisdame da so sprechen. Und Oh ja, es ist echt schwierig, auch jemanden zu finden, mit dem man dann so die Chemie passt.
Ja, es ist termintechnisch natürlich auch problematisch. Ja. Und natürlich gut, es muss auch irgendwie so einigermaßen passen. Ja, das sind ja auch immer so die nächsten Geschichten. Ne? Mir geht es fast einfach immer darum, dass ich mir denke, dass viele Patientinnen, dass die halt nicht so furchtbar Panik schieben gleich. Ne? Meistens weiß man es, also man hat es eigentlich meistens schon im Gefühl ein bisschen, ja, ist das vielleicht ärztlicherseits, naja, nicht ganz so zutreffend, ne? Also, oder man findet es dann auch raus, ne? Das ist einfach so, weil man muss auch so sehen, das Wichtigste überhaupt, was das konservative Behandlung angeht, ist, dass man eine Kompression hat, ne? Das ist mal schon mal das absolut Wichtigste überhaupt, ne? Und alles andere, okay, da finde ich auch so Lösungen, ne? Und was das erste Problem angeht, das können wir jetzt so kurzfristig oft nicht lösen. Wir können halt natürlich Überzeugungsarbeiten leisten, ne? So wie vorher geschildert, schon mit der Kompression, auch mit der Luftdrainage. Aber das ist schon auch ein langfristiger Prozess, weil das hat sich auch in der Zwischenzeit herumgesprochen, wie ausgiebig das Lymphsystem behandelt wird in der Medizinausbildung. Also nicht sehr ausgiebig, sage ich jetzt mal so euphemistisch. Und man muss ja auch so sehen, jeder Patient hält natürlich seine Erkrankung und sein Gebiet für am wichtigsten. Ne? Und wenn man sich jetzt so einen Mediziner anschaut, ne, du hast natürlich unterschiedliche Fachrichtungen, aber guck mal doch mal einen Hausarzt an. Ne? Patient kommt, hat irgendwelche unspezifischen Beschwerden, ja, das können Schmerzen hier sein, da ein bisschen, was weiß ich, vielleicht auch das Gemüt ein bisschen. Ja, und jetzt muss der Hausarzt natürlich so als Drehscheibe gleich mal wissen, ist es irgendwas, kann ich das machen, muss man es an den Facharzt weitergeben. Also der hat schon auch als Allgemeinmediziner eine sehr anspruchsvolle Aufgabe. Und das muss man auch einmal sehen, und es wird häufig wirklich unterschätzt. Ja, also muss ich mal so ein bisschen für einen Hausarzt auch mal
schlagen. Ja, ja, definitiv. Also ich bin auch der Meinung, Kompression ist das A und O, bei denen es wirklich was bringt. Es gibt auch viele Betroffene, die sagen, ich merke einfach keinen Unterschied. Mhm. Aber bei allen anderen ist es definitiv wichtig, die Kompression, wenn man sie natürlich auch hat, auszutragen und nicht irgendwie die Ecke zu pfeffern und zu sagen, ich habe eine Kompression, aber mir bringt sie nicht wirklich viel, weil wenn man sie nicht trägt, dann kann sie natürlich auch ihren Teil nicht dazu beitragen. Also das ist definitiv was, wo ich auch völlig deiner Meinung bin, wo viele auch leider unterschätzen, ja, was die Kompression so macht und kann und tut, auch für unsere Beinchen und Ärmchen. Ja. Ne? Ich sage es jetzt einfach mal ganz bewusst so.
Ja.
Da sind wir uns definitiv auf jeden Fall einig. Ich würde auch sagen, wir machen definitiv nochmal eine zweite Folge, weil ich glaube, das wird dann insgesamt zu lang, oder?
Das wird also, zu voluminös, ja.
Ja. Dann würde ich einfach sagen, wir würden einen Cut machen hier an dieser Stelle. Mhm. Ich bedanke mich, dass
gerne,
du
Tina.
Hier warst, dass du uns erstmal die ganzen Dinge so vorab, ja, was halt so das Nächste ist, ne, Kompression, Lymphdrainage, was da alles so mit dranhängt, was einem auch zusteht, da sollte man auf jeden Fall auch natürlich immer individuell rangehen, immer auch mit dem Arzt das Ganze besprechen. Zur Not natürlich, klar, darf man sich immer natürlich, denke ich mal, an dich wenden, ja, wenn man sich da nicht sicher ist.
Ja.
Und ich würde sagen, wir machen hier einfach einen Cut und jedem, der das Ganze jetzt schon was gebracht hat, der darf das natürlich gerne liken, gerne teilen, gerne auch Kommentar drunter setzen. Wer noch Fragen dazu hat, immer gerne auch entweder an die Ruth oder an mich wenden. Gibt es gerne natürlich weiter oder werde versuchen, das Ganze zu beantworten, insofern ich da was darüber weiß und sagen kann aus meiner Erfahrung. Ansonsten ist die Ruth da wirklich sehr, sehr tief auch schon drin. Ich glaube, es ist auch für alle in Ordnung, wenn wir nicht so ganz tief in die Themen einsteigen, weil ich glaube, dann würden wir morgen noch hier sitzen und das Ganze besprechen. Das ist
ja natürlich. Also ich meine, da gibt es wirklich sehr, sehr detailreiche.
Genau. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall zur zweiten Aufnahme, wo wir uns dann zum Thema Reha unterhalten werden. und auch natürlich das Thema, was viele, viele beschäftigt, gerade auch wenn sie natürlich mit so Konfrontationsgeschichten konfrontiert werden, von wegen hier, du bist im Stadium 1, du landest irgendwann im Stadium 3, guck doch, dass du auf jeden Fall so schnell wie möglich eine Liposuktion kriegst. Also Thema Liposuktion. Ich würde sagen, ja, bis zur nächsten Aufnahme. Ich sag schon mal tschüss und wir sehen uns dann auf jeden Fall zur zweiten Aufnahme.